Guten Morgen, auch von mir. Ja, willkommen zur Predigt. Ralf, thanks man for your creativity that you bring in here. Danke für deine Kreativität, mit der du uns im Klavier und im Gesang und in der Anbetung unterstützt. Und ja, wir sind eine sehr gesegnete Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, ja, wie gesegnet wir hier sind, dass wir jeden Sonntag so eine tolle Anbetung hier vorne haben dürfen, ja, die uns inspiriert, die uns auf Gott ausrichtet. Wir sind noch so viel mehr gesegnet aufgrund der Herzen der einzelnen Geschwister, die hier sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, was ihr mit den kleinen Dingen, die ihr für Gott gebt, die Extraschritte für eure Geschwister, was ihr damit für einen Unterschied macht. In den USA gibt es tolle Mega-Churches, ja, mit toller Anbetung. Ich habe mal sowas gesehen, 17 Kameraperspektiven, eine große Leinwand, ein Stadion, also ein stadionähnliches Gebäude, extra gebaut für diese Gemeinde. Draußen eine Flagge, das war Guatemala, eine Flagge von Guatemala, die war, keine Ahnung, 10 Quadratmeter groß oder so und hat im Wind geflattert. Ein eigenes Parkhaus, ja. Das Besondere in der Gemeinschaft, das Besondere in der Gemeinde ist, wenn du für deinen Bruder und für deine Schwester die extra Meile gehst. Ja, das ist das, was sich Jesus von uns wünscht. Das ist, was er versucht hat, uns vorzuleben. Ja, das ist, worauf es ankommt. Und das sehe ich in unserer Gemeinde und dafür bin ich dankbar. Genau, also Applaus. Amen. Wirklich. Das ist es, was Gemeinschaft ausmacht. Okay, wir lesen dieses Jahr gemeinsam durch die Bibel. Und ein Bruder hat neulich zu mir gesagt, wow, ist doch erstaunlich, wie kurz die Bibel ist, wenn man bedenkt, wie viel Weisheit von Gott und eine Anleitung für unser Leben da drin ist. Ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Ich meine, wir lesen jetzt ein Jahr lang gemeinsam durch die Bibel. Ich habe schon den Eindruck, das ist ein recht dickes Buch. Aber stimmt, er hat recht. Gottes ganze Weisheit, ja, alles, was wir brauchen, um ihm zu folgen, ihn anzubeten, in so einem kleinen Buch, erstaunlich. Erstaunlich. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Alten Testament auseinandergesetzt und haben jetzt in dieser Woche einen Sprung ins Neue Testament gemacht, zu Matthäus. Diese Woche war nichts Geringeres dran als Matthäus 1 bis 11. Wow, ja, was für ein krasser Abschnitt in der Bibel. Stellt euch mal vor, man würde Matthäus 1 bis 11 rausschneiden. Was wäre das für ein Verlust für die Menschheit? Da steckt so viel drin, zum Beispiel die Bergpredigt. Natürlich kann man allein über die Bergpredigt eine monatelange Predigtserie machen. Und ich denke, jeder von uns würde sagen, come on, ich bin dabei, das will ich mir anhören. Genau, also habe ich beschlossen, hey, die Bergpredigt, ich muss unbedingt über die Bergpredigt reden. Und ich muss mich auf einen kleinen Abschnitt konzentrieren. Also werden wir heute über die Seligpreisungen sprechen, die gleich am Anfang der Bergpredigt stehen. Aber zuerst, warum sind wir mitten in unserem Bibellesplan, mitten im Alten Testament auf einmal nach Matthäus gesprungen, haben ein Evangelium eingeschoben. Das ist nicht nur zur Abwechslung, sondern warum Matthäus, das erschließt sich sehr schnell, wenn man viel Altes Testament gerade gelesen hat und dann sich einmal Matthäus in Ruhe durchliest. Es gibt in Matthäus so viele Referenzen zum Alten Testament, das ist unglaublich. Ich erinnere mich, ich hatte mal ziemlich viel Zeit, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Elternzeit oder so. Und dann habe ich die Bibel in etwas mehr als 2 Monaten durchgelesen. Das heißt, jeden Tag mehrere Stunden. Ich habe angefangen ganz vorne Altes Testament und ich habe 6 Wochen lang das ganze Alte Testament durchgelesen. Ich wünschte, ich hätte noch mal so viel Zeit. Vielleicht kommt das eines Tages. Genau, aber nach 6 Wochen Altem Testament bin ich dann in Matthäus angekommen und es hat mich getroffen wie ein Schlag. Es hat mich aus den Schuhen gehauen. Matthäus besteht ja fast nur aus Erfüllung vom Alten Testament, aus Erfüllung von Prophezeiung oder aus Referenzen zum Alten Testament. Ich habe Matthäus schon mehrmals gelesen, aber das ist mir noch nie so aufgefallen. das Großartige, was wir im Neuen Testament, was wir in Matthäus über Jesus lesen, das ist alles schon im Alten Testament vorbereitet. Und ich habe mir für diese Predigt den Spaß gemacht und ich habe einfach mal ein paar Referenzen aus Matthäus 1 bis 11, also unserem Leseplan für letzte Woche, rausgesucht, wohlwissend, dass das nicht vollständig ist, und habe ziemlich schnell, mit wenig Suchaufwand, 25 Stellen gefunden, die sich entweder direkt auf das Alte Testament beziehen oder in der das Alte Testament wörtlich zitiert wird. Teilweise zitiert Jesus das Alte Testament. Sogar Satan zitiert das Alte Testament. Andere Stellen erfüllen Prophezeiungen oder andere Stellen sind Parallelen zu Stellen aus dem Alten Testament. Beispiel. Jesus zitiert Jesaja 40, um die Erfüllung einer Prophezeiung zu verkünden. Jesaja 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste: Bereite dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Das ist direkt aus Jesaja 40. Oder die Erklärung, warum, wie in Micha 5 beschrieben, der Messias aus Bethlehem kommt, während es weiter heißt, in einer anderen Stelle im Alten Testament, dass das Licht der Rettung aus Galiläa kommt, aus dem damaligen Galiläa. Und so weiter. Und so weiter. Warum ist es so? Warum gibt es im Alten Testament, in Matthäus so viele Referenzen zum Alten Testament? Warum hat Gott das gemacht? Hat er es gemacht, nur damit wir Jesus als den Messias erkennen? Könnte sein, dass das ein Grund dafür ist, warum es so viele Referenzen in Matthäus gibt zum Alten Testament. Aber ich glaube, Matthäus richtet sich in erster Linie an Gläubige, also an die, die schon verstanden haben, dass Jesus der Messias ist. Und außerdem, Gott hat es nicht nötig, Jesus so sehr als Messias zu erweisen, dass er ein ganzes Buch mit Referenzen zum Alten Testament darüber schreiben muss. Dass Jesus der Messias ist, das sieht man auch ganz ohne diese Referenzen. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum Gott das so gemacht hat, das Evangelium von Matthäus so hat schreiben lassen. Und ich glaube, ein Grund, warum er das gemacht hat, ist, damit wir verstehen und damit wir erkennen, Gott ist vertrauenswürdig. Ich meine, das mit Jesus, diese Geschichte mit Jesus ist jetzt schon 2000 Jahre her. Man könnte schon auf den Gedanken kommen, zu hinterfragen, ob die Verheißungen, die wir sehen im Neuen Testament, ob die auch noch auf die heutige Zeit zutreffen. Und das war mit Sicherheit auch ein Gedanke, den die Juden zur Zeit von Jesus hatten. Ich meine, das mit Mose war immerhin schon 1300 Jahre her. Es war auch schon mehrere hundert Jahre her gewesen, dass der letzte Prophet gepredigt hat. Ich meine, im Prinzip, nachdem Israel aus der Verbannung gekommen ist in Babylon, hat er ihnen gerade noch eine Handvoll Propheten geschickt, um ihnen zu sagen, ich bin immer noch auf eurer Seite. Aber dann ist Gott verstummt. Bis zur Zeit von Jesus. Ist Gott immer noch auf der Seite der Israeliten? Ist Gott auch heute immer noch auf unserer Seite? Ja, er ist es. Die Kombination aus Altem Testament und aus Neuem Testament, was wir sehen, wie es zusammenkommt in Matthäus, zeigt, dass es einen Plan gibt. Es gibt einen Plan, der von Anbeginn der Zeit an bestanden hat und der bis zum Ende der Zeit Bestand haben wird. Und es ist ein Plan, der zum Segen für alle Menschen gedacht ist. Es ist ein Plan, an dem wir teilhaben können. Und diese Gewissheit können wir aus der Kontinuität sehen, den Gottes Plan zeigt vom alten Bund, wo er begonnen hat, im neuen Bund, wo er seine Vollendung findet und bis heute, wo er immer noch aktiv ist. Wir können auch erkennen, wenn wir Matthäus lesen, dass das Alte Testament auch Gottes Plan war. Man könnte meinen, dass der Alte Bund ein Versuch ist, der grandios gescheitert ist. Gott hat für sein Volk ein Reich gegründet. Er hat geistliche Herrscher eingesetzt. Und was hat das Volk gemacht? Es ist immer wieder von Gott abgefallen, bis es in der Verbannung gelandet ist. Man kann das Alte Testament lesen und es endet gewisserweise in der Verbannung, beziehungsweise gerade kurz danach, ein gebrochenes Volk kommt zurück aus der Verbannung. Und man könnte denken, war der alte Bund ein Fehler? Brauchen wir den neuen Bund, um das zu korrigieren, was im alten Bund nicht funktioniert hat? Aber wenn wir Matthäus lesen, nachdem wir das Alte Testament gelesen haben, dann sehen wir, nein, so ist es nicht. Sondern Jesus war von Anfang an Gottes Plan. Seit dem Garten Eden war Jesus Gottes Plan. Und das Alte Testament in seiner ganzen Fülle ist dafür da, um uns zu zeigen, ja, wir brauchen wirklich Jesus. Wir Menschen, gib uns die besten Voraussetzungen. Gib uns eine Rauchsäule und eine Feuersäule, die vor uns herzieht, um uns Gottes Willen zu zeigen. Selbst dann, wir brauchen Jesus. Weil wir Menschen ebenso sind, wie wir Menschen sind. Jetzt könnten vielleicht einige sagen, okay, gut, habe ich verstanden. Aber im Prinzip brauchen wir doch jetzt nur noch das Neue Testament. Ich meine, damit ist doch alles erklärt. Und ganz unter uns, das Alte Testament mag ich sowieso nicht. Lass es uns doch einfach hinter uns lassen. Aber nein, es ist alles ein Plan, es gehört zusammen. Es ist kein gescheiterter Versuch, das Alte Testament. Nur wenn wir uns intensiv mit dem Alten Testament auseinandersetzen, sehen wir den vollständigen Plan von Gott. Im Alten Testament zeigt sich Gott. Im Alten Testament lehrt uns Gott. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott eingreift. Aber die Iterationen des Abfalls der Menschen von Gott im Alten Testament zeigen uns, es geht nur mit Jesus. Jesus selbst zeigt, wie wertvoll das Alte Testament ist. In Matthäus, in der Art und Weise, wie er mit dem Alten Testament umgeht. Er zeigt uns, im Alten Testament finden wir Gottes Autorität. Viele Dinge, die im Alten Testament physisch gedacht waren, gelten heute im Neuen Bund genauso geistlich. Das Alte Testament, das lehrt uns Jesus, zeigt uns den Willen von Gott. Es gibt unter Christen eine komische Lehre. Man solle das Alte Testament durch die Augen von Jesus sehen, nur dann könne man es verstehen. Du siehst im Alten Testament Gewalt und Tod. Das kann nicht wirklich von Gott kommen. Das kann nicht wirklich was mit Gott zu tun haben, denn Jesus ist Gott. Und Jesus ist die pure Liebe. Also alles, was wir im Alten Testament sehen, wo Gott hart eingreift, ist in Wirklichkeit falsch verstanden und Menschenwerk gewesen und gar nicht Gottes Eingreifen. Wirklich. Das Alte Testament durch die Brille Jesus lesen. Ist das nicht komplette Ironie? Wenn Jesus selbst uns sagt, bis zum Ende der Zeit wird kein Strichlein des Gesetzes vergehen. Wenn Jesus selbst uns sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, nicht um aufzuheben. Und dann heben wir es im Namen von Jesus auf. Das macht keinen Sinn. Und kommt nicht Jesus eines Tages auch wieder, um zu richten, wie er selbst sagt? Ich habe eine Frage an euch, die könnt ihr gerne im Bibelkreis diskutieren. Macht gerne eine Bibelstudie daraus. Die Frage ist, was würde fehlen, wenn wir heutzutage nur noch das Neue Testament hätten? Denkt drüber nach, die ersten Christen hatten gar kein Neues Testament. Alles, was sie hatten, waren mündlich weitergegebene Geschichten von Jesus. Sie hatten Augenzeugenberichte und sie hatten das Alte Testament. Jesus selbst hat nicht aus dem Neuen Testament gelehrt, sondern Jesus hat aus dem Alten Testament gelehrt. Das Gesetz zeigt Gottes Maßstab. Aber, wie wir im Abendmahl gehört haben, nur Jesus erfüllt ihn. Die Opfer des Alten Testaments zeigen uns unsere Sünde. Aber nur Jesus ist das endgültige Opfer. Wenn du denken willst wie Jesus, dann musst du Gottes Plan im Alten Testament verstehen. Sonst verstehst du weder, wer Jesus ist, noch warum wir seine Gnade brauchen, noch warum seine Worte kein Wohlstandsevangelium sein sollen. Das Alte Testament ist nicht veraltet, es ist der Schlüssel zum Verstehen von Jesus. Durch das Alte Testament wissen wir, dass wir Jesus vertrauen können. Okay? Nun, da wir aus dem Alten Testament einen Ausflug ins Neue und zu Matthäus machen, wollen wir mal gemeinsam einen Auszug aus der größten Predigt aller Zeiten hören. Nämlich aus den Seligpreisungen der Bergpredigt. Das ist in Matthäus 5, 1 bis 12. Ihr werdet gleich sehen, bevor wir das tun, dass das, was da gesagt wird, das menschliche Wertesystem einmal komplett auf den Kopf stellt. Weil es gibt Werte, die wir in uns drin haben, die wir als Jünger vielleicht nicht offen aussprechen, aber die wir doch innerlich hochhalten. Und diese Werte nimmt Jesus und er dreht sie völlig auf den Kopf. Aber auch das war keine neue Idee von Jesus. Bevor wir also beginnen, die Seligpreisungen zu lesen, lesen wir mal einen Ausschnitt aus Psalm 37. Da heißt es: Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Nur eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er ewig. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Amen. Dieser Psalm ist eine Aufforderung, auf Gott zu vertrauen und nicht die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wer wird das Land erben? Die auf den Herrn vertrauen? Wer wird das Land erben? Die Elenden werden das Land erben? Die Elenden werden Freude haben an großem Frieden. Das hat schon damals nicht zur Vorstellung der Juden gepasst. Eigentlich war klar, dass Gott denjenigen segnet, den er liebt. Dass derjenige, dem es schlecht geht, dass der wohl gesündigt haben muss. Psalm 37 spricht, wie einige andere Psalmen, Sprüche davon, dass der scheinbar Gesegnete nicht unbedingt der sein muss, der Gottes Willen tut. Und dass der Gerechte auch dann von Gott geliebt ist, wenn er vom Leben gebeutelt ist. Und jetzt kommen wir zu den Seligpreisungen, wo Jesus diesen Gedanken nimmt und ihn fortführt und ihn viel weiter im Detail ausarbeitet. Lasst uns also lesen aus den Seligpreisungen. Hat das geklappt? Also, ich kann nicht genau sehen, was auf den Folien ist. Ich sehe nur Text. Wenn ich falsch bin, sagt mir einfach Bescheid. Habt ihr gerade in dem Psalm gesehen?
Nee,
ich weiß nicht. Okay, alles klar. Na gut.
Aber wir haben es gehört.
Alles klar, gut. Seligpreisungen, also, zurück zur Folie von gerade eben. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie folgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Okay, zuerst, das Wort selig ist ja nicht unbedingt ein heutzutage weit verbreitetes Wort. Man sagt, ach, der war ganz selig, zum Beispiel, ne? Wenn sich jemand super wohl fühlt. Im Griechischen heißt das Wort Makarios. Und in den unterschiedlichen Bibelübersetzungen steht entweder gesegnet oder selig, glückselig. Und einige etwas freieren Übersetzungen sagen, glücklich sind oder freuen dürfen sich. Aber Makarios ist mehr als nur eine flüchtige Freude oder als Glück. Makarios bedeutet, dass Gott uns einen Zustand des Heils schenkt. Makarios ist eine Freude, das ist korrekt, aber es ist eine Freude, die unabhängig ist von Lebensumständen. Makarios bedeutet, göttlichen Zuspruch zu erhalten, von Gott angenommen zu sein, beschenkt zu werden von Gott. Makarios ist ein Zustand von Erfüllung, den man auch dann haben kann, wenn man sich gerade in schwierigen Lebensumständen befindet. Lass uns gemeinsam diese Seligpreisungen anschauen und mal ein bisschen ins Detail gehen. Fangen wir an mit der ersten Seligpreisung in Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Geistlich arm bedeutet nicht, dass du finanziell arm bist. Es ist also nicht so, dass die Stelle sagt, die Reichen kommen nicht in den Himmel, sondern nur die Armen, weil die Rede ist von einer geistlichen Armut. Geistliche Armut heißt natürlich auch nicht Mangel an Geistlichkeit. Geistliche Armut heißt, dass ich mir meiner Mangel, also oder meiner eigenen Bedürftigkeit vor Gott bewusst bin. Geistlich arm heißt, ich bin mir meiner eigenen geistlichen Hilflosigkeit bewusst.
Amen.
Es ist die Erkenntnis in Demut, dass ich ohne Gott nicht bestehen kann.
Ja.
Dass ich völlig auf Gottes Gnade angewiesen bin.
Amen.
Wenn ich die Geschwister hier in der Gemeinde nach ihrer Bekehrungsgeschichte frage, dann erzählen viele, dass der Ausgangspunkt ihrer Suche und ein Zeitpunkt war, an dem sie wirklich emotional am Boden waren. Eine Zeit war, in der sie zum Bewusstsein davon gekommen sind, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben. Dass sie keine Kontrolle mehr haben. Im Abendmahl haben wir es auch schon gehört. Leid. Das Leid, durch das Jesus geläutert werden musste. Leid führt auch uns Menschen zu Gott. Weil wir in unserem Leid unsere eigene Schwäche erkennen und verstehen. Und wenn wir klug sind, in unserem Leid erkennen, dass wir Gott brauchen, um zu überwinden. Und es ist egal, ob du schon lange hier in der Gemeinde bist oder ob du heute zum ersten Mal dabei bist, die Bibel lehrt uns, dass wir nicht so stark sind, wie wir uns manchmal fühlen. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen selbstständig sein, selbstbestimmt, freie Menschen. Und das ist ein Grundbedürfnis, was wir natürlich niemandem absprechen wollen. Aber die Realität ist, wenn wir auf unsere Unabhängigkeit und unsere Selbstbestimmtheit pochen, führt uns das oft in die Isolation.
Amen.
Gottes Plan für uns ist ein Plan des Miteinander. Es ist der Plan des Miteinanders von Menschen miteinander und es ist der Plan des Miteinanders von uns mit Gott. Und wenn du dich Gott nähern willst, dann musst du deine eigene Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit an ihn abtreten. Eine meiner Lieblingsstellen sagt sehr treffend, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Gottes Willen verliert, der wird es gewinnen. Wie also geht es dir? Vielleicht bist du schon 20 Jahre in dieser Gemeinde. Bist du stark geworden? Bist du stark geworden in deinem Glauben? Bist du unabhängig davon, was die Geschwister um dich herum machen? Bist du vielleicht unabhängig davon geworden, morgens deine Bibel zu lesen, weil dein Glaube schon stark genug ist? Wenn das so ist, dann meditiere über Matthäus 5, Vers 3. Deine Seele muss wieder geistig arm werden. Dann ist ihre das Himmelreich. Gott sagt, er streckt sich aus nach denen, die gebrochenen Herzens sind. Was bedeutet das? Nun, wenn du realisierst, wer Gott wirklich ist, der Schöpfer des Universums, wenn du realisierst, wer du bist, eines von ganz vielen seiner Geschöpfe, dann führt dich das zu einer Demut. Zu einer Demut, die du benötigst, um das Himmelreich zu erben. Eine Demut, die sagt, oh Gott, vor dir bin ich wirklich klein, aber du bist allmächtig. Selig sind, die da Leid tragen. Haben wir im Abendmahl schon von Jesus gehört. Glückselig war Jesus, als er Leid getragen hat. Was bedeutet es, Leid zu tragen? Ich habe ein bisschen dazu gelesen, die biblische Auslegung geht tatsächlich auseinander. Einige sagen, es geht darum, ein Mitgefühl über den Zustand der Welt zu entwickeln. Leid zu tragen bedeutet, sich bewusst zu sein, wie sehr die Welt von Gott abgeirrt ist. Und wenn du dieses Leid trägst, dann wirst du von Gott getröstet. Andere sagen, es geht darum, seine eigene Seele zu erkennen. Es geht darum, seine eigene Sünde zu erkennen. Leid zu tragen über die eigenen Verfehlungen, Reue aus ganzem Herzen zu entwickeln. Ich glaube, die Bedeutung ist noch viel breiter. Ich glaube, diese Stelle bedeutet auch, dass Gott ein Gott ist, dem Leid nicht egal ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Gott lässt das Leid auf dieser Erde zu. Gott hätte die Macht, alles Leid auszulöschen. Macht er aber nicht. Unser Leid soll vielmehr etwas sein, was unsere Beziehung zu ihm stärkt. Unser Leid soll etwas sein, was uns zu ihm bringt. Und es geht nicht nur um unser eigenes Leid. Das Leid der anderen um uns herum soll etwas sein, das unser Mitgefühl bewegt. Es soll etwas sein, das uns dazu bringt, so an unseren Mitmenschen zu handeln, wie Gott uns gegenüber handelt. Mit Liebe und mit Mitgefühl. Du kannst also nicht nur dein Leid tragen, sondern kannst auch das Leid deiner Mitmenschen mittragen. Aber welches Leid auch immer du trägst, wenn du dein Leid mit Gott trägst, kannst du dir gewiss sein, dass du von ihm getröstet werden wirst. Dein Leid trägst du nicht aus Strafe. Dein Leid trägst du auch nicht aus Gleichgültigkeit von Gott dir gegenüber. Aber wenn du trotz deines Leides deine Hoffnung auf ihn setzt, dann wirst du spätestens eines Tages im Himmel seine volle Größe sehen und von ihm Trost erfahren. Mann, ey, die Seligpreisungen. Ich habe Daniels Worte im Ohr. Du predigst immer zu lang. Nee, so hast du es nicht gesagt. Okay. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ist das nicht ein Paradoxon?
Ja.
Ich meine, wir sehen jeden Tag, dass diejenigen das Erdreich besitzen, die nicht sanftmütig sind, oder? Selig sind ganz offenbar die Rücksichtslosen, denn sie besitzen das Erdreich. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, wenn du ein weiches Herz besitzt, wenn du wahrhaft sanftmütig bist, kommst du gar nicht in die Position, dass du über andere herrschen kannst. Oder dass du an der Stelle bist, dass du viel von dem Erdreich besitzt oder viel Macht ausüben kannst. Weil wenn du sanftmütig bist, dann ist das etwas, was du gar nicht erst anstrebst. Das Erdreich zu besitzen, das ist doch etwas, das jemand anstrebt, der Macht ausüben will. Und das ist in der Regel jemand, der aus selbstsüchtigen Interessen handelt, gegen den Willen anderer Menschen, seinen eigenen durchzudrücken. Aber sanftmütig zu sein heißt nicht, schwächlich zu sein oder feige oder willenlos oder ängstlich zurückzustecken. Ja. Sanftmut ist die bewusste Entscheidung, seine eigene Macht und Stärke, die man vielleicht ausüben könnte, über andere zurückzuhalten. Sanftmut ist die bewusste Entscheidung, auf die eigenen Interessen für andere zu verzichten. Der geistlich sanftmütige Mensch vertraut darauf, dass am Ende Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Amen. So wie er es versprochen hat. Und vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, dass diese Bibelstelle, die Jesus hier ausspricht, ein Zitat ist von dem Psalm 37, den ich euch vorhin versucht habe zu zeigen, was nicht geklappt hat. Aber die Elenden werden das Land erben, heißt es, und ihre Freude haben an großem Frieden. Von dem Psalm 37 ist ganz klar von Kanaan die Rede, wenn von dem Land die Rede ist. Das heißende Land. Aber im Neuen Testament geht es hier nicht um Grund und Boden. Was du vielmehr erhältst, ist ein friedvolles Leben, das dir Gott schenkt. Und vielleicht wirst du hier auf dieser Erde keinen Reichtum erhalten, aber am Ende werden diese Menschen, die sanftmütig sind, bei Gott sein. Gott wird Himmel und Erde wegrollen und wird diesen Menschen eine neue Erde zusprechen. Selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Diese Stelle heißt nicht, selig sind, die danach hungern und dürsten, dass sie Recht bekommen. Es geht hier vielmehr darum, eine Heilsgerechtigkeit, sich nach einer Heilsgerechtigkeit zu sehen. Was ist das? Ein Zustand, in dem die Menschen in ihrer Beziehung mit Gott geheilt sind. Wir sehen diesen Hunger und Dürsten, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden in Jesus. Jesus hungert und dürstet danach, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden. Ihn verlangt schmerzlich danach, dass diese Trennung zwischen den Menschen und Gott aufgehoben wird. Er sehnt sich danach. Und auch für uns kann das ein Herzensanliegen sein. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist. Du kannst jeden Tag deine Bibel lesen. Du kannst jeden Tag beten. Aber emotional kein Problem damit haben, dass es viele Menschen um dich herum gibt, die mit Gott nicht im Reinen sind. Dann fehlt dir diese Gottesgerechtigkeit. Du kannst dann ohne Probleme vorbeigehen an Menschen, die mit Gott nicht versöhnt sind, ohne dass du Mitgefühl mit ihnen spürst. Dann hungert und dürstet es dich nicht nach Gerechtigkeit. Vielleicht sagst du vielmehr, naja, jeder Mensch muss seine eigene Entscheidung treffen und ich bin nicht verantwortlich für andere. Das stimmt, jeder Mensch muss seine eigene Entscheidung treffen und du kannst es dem anderen Menschen nicht abnehmen. Du bist auch nicht verantwortlich für die Entscheidungen, die andere Menschen treffen in Bezug auf ihre Beziehung mit Gott. Aber wenn es sich in deinem Herzen danach verlangt, dass dein Mitmensch mit Gott im Reinen ist, dass dein Mitmensch die Vergebung von Jesus empfangen darf, dann hungert dich und dürst dich nach Gottes Gerechtigkeit. Dann ist wahrscheinlich auch Mission eine Stärke von dir, weil du dich einfach um deine Mitmenschen bemühen musst. Dann wird dein Herz brennen in dieser ungerechten Welt, in der so viele Menschen Gott die Existenz absprechen. Eines Tages, da wird Jesus auf den Wolken auf die Erde zurückkommen. Der Himmel wird weggerollt werden, wie ich vorhin gesagt habe. Eine neue Erde wird ausgerollt. Und die Menschen, die nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten, werden satt werden. Dann wird Gott unter den Menschen ein- und ausgehen. Es wird kein Knie mehr übrig bleiben, das sich nicht vor ihm beugt. Okay, gerade mal 4 Verse der Seligpreisung haben wir. Und schon ist mir die Zeit ausgegangen, kann man so sagen, oder? Ich wollte noch über Vers 8 sprechen. Ich hätte es sowieso nicht geschafft, auch nicht in meinem Plan da durchzukommen. Aber ich glaube, ich werde Vers 8 auch überspringen, auch wenn es eine tolle Stelle ist. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. In den Seligpreisungen dreht Jesus die Werte der Welt um. Gesegnet sind nicht mehr die, die stark sind, sondern die, die sanftmütig sind. Nicht die, die reich sind, sondern die, die arm im Geiste sind. Gesegnet ist nicht der, der sich durchzusetzen weiß, sondern ist der, der Frieden stiftet. Und ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber die Seligpreisungen sind eine ziemlich gute Beschreibung des Charakters von Jesus selbst. Es ist fast so, als würde uns hier ein Selbstporträt von sich geben, ja, und sagt uns, wenn ihr so werden wollt wie ich, dann ist das, wie ihr mir nachfolgen sollt. Dann müsst ihr werden wie ich.
Amen.
Und was auch interessant ist, man kann die Seligpreisungen nicht nur als eine Liste von Aufzählungen sehen, sondern man kann in Matthäus 5 auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einer geistlichen Entwicklung sehen. Es beginnt in Vers 3 damit, dass wir geistlich arm werden müssen vor Gott. Das ist der Anfang unserer Beziehung mit Gott. Dann sollen wir unser Leid auf ihn schmeißen. Wir sollen uns ganz abhängig machen von ihm. Wir sollen uns unserer eigenen Sünde vor ihm bewusst werden und diese in unserem Herzen spüren. Und wenn wir das tun, dann werden, wie Vers 5 sagt, durch ihn Sanftmut lernen. Und wenn wir Sanftmut lernen, dann wird das dazu führen, dass wir nicht nur unsere eigene Gerechtigkeit, sondern wie in Vers 6 beschrieben, auch die Gerechtigkeit anderer suchen und Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, fangen wir an, anderen gegenüber barmherzig zu handeln. Sehr gut, ich bin noch im Plan. Und wenn wir in allen diesen Dingen wachsen, dann werden wir ein reines Herz bekommen. Und dieses wird uns tiefen inneren Frieden bringen. Und dieser Friede, der wird so sehr zunehmen, dass wir, wie in Vers 10 beschrieben, eines Tages so stark sein werden, dass auch die größte Verfolgung um Jesus Willen uns nicht mehr aufhalten wird in unserer Liebe zu ihm. Ist das nicht eine tolle praktische Anleitung?
Ja. Oh ja.
Und alles in diesen paar Versen. Jetzt überleg dir mal, was von den aufgezählten Dingen ist das, was dir am ehesten fehlt in deiner Nachfolge. Wo du sagst, ja, okay, das ist nicht meine Stärke. Und dann schau dir mal an, was kommt davor. Bist du vielleicht nicht sanftmütig genug? Wenn du nicht sanftmütig genug bist, verstehst du vielleicht deine eigene Sünde nicht genug. Oder du hast noch nicht verstanden, dass alles Leid, was es auf dieser Welt gibt, auch um dich herum Menschen zu Gott führen soll. Hast du den Eindruck, dir fehlt der innere geistliche Friede? Vielleicht hast du kein reines Herz. Wenn das so ist, fang an, Barmherzigkeit an anderen zu üben. Fang an, Gottes Gerechtigkeit zu suchen. Dann wirst du ein reines Herz bekommen. Und mit dem reinen Herzen wirst du dann den inneren Frieden bekommen. Der in Gott ruhende Friede, der wird sich in dir von selbst einstellen. Ich hoffe, das sind inspirierende Gedanken für euch. Ich hoffe, ihr konntet sehen, die Seligpreisungen sind mehr als einfach nur eine Beschreibung dessen, was gut und schlecht ist, sondern eine Anleitung zu tiefe geistliche Reife zu erlangen, dass wir irgendwann von nichts mehr umgeworfen werden. Matthäus 1 bis 11. Wir haben es gerade mal am Rande berührt. Auch die Bergpredigt, ja, von der ich jetzt gerade mal 10 Verse vorgelesen habe. Da steckt so ungeheuer viel Inhalt drin. Mich würde wirklich interessieren, was habt ihr aus euren Bibelstudien gezogen in der vergangenen Woche? Was für ein Reichtum gibt uns Gott in diesem kleinen Buch? Ein Buch so voll Weisheit, voll praktischer Ratschläge, dass man das ganze Jahr über predigen kann und trotzdem, wie wir heute gesehen haben, maximal an der Oberfläche kratzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Gott sei die Ehre.